Also Kaspar, Melchior, Balthasar, die Namen und dass das Könige waren und dass drei waren, ist erst im Mittelalter so festgestellt worden, also beziehungsweise haben sie es erdichtet. Aber wir wissen die Namen nicht, wir wissen nicht, wie früh es waren, wir wissen nur, sie haben etwas gesehen und zwar einen Stern. Keine Ahnung, was für ein Stern. Vielleicht ein Meteor oder ein Planet oder Supernova oder irgendwas halt. Wir wissen nicht, was war. Und sie haben gewusst, das bedeutet etwas. Wir lesen, wenn wir jetzt anfangen, als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem in Judäa geboren worden war, siehe, da kam Magi oder Magier oder Weise oder Sterndeuter aus dem Morgenland, aus dem Osten nach Jerusalem und fragten, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, und ihm zu huldigen. Tja, Magier gehörten zu einer religiösen Kaste in Persien an, die gehörten dieser Kaste an, waren Sterndeuter, waren Gelehrte, waren, Sterndeuter, was sagen wir heute? Astronome. Wie gesagt, es waren keine Könige, sie waren nicht heilig und wie viel sie auf die Reise machen, wussten wir nicht, wissen wir nicht. Und sie hießen bestimmt nicht Melchior, Kaspar und Balthasar. Meine Meinung ist, dass diese Magier wahrscheinlich Juden waren. In Babylon. Juden, weil sie wussten, dass es im Alten Testament einen Vers gibt, der über einen Stern redet, einen Stern, der auf den Messias gedeutet wurde. Wir finden das in Numeri 24, genau. Ihr könnt ja mal lesen, ein Zepter, also ein König, wird nach Israel kommen und er ist ein Stern. Er geht auf in Jakob, also innerhalb von der Nation Israel. Er ist ein Stern, er ist ein König. Und dieses wurde schon immer bei den jüdischen Schriftgelehrten als messianisch ausgelegt. Also dieser Vers deutet auf den Messias zu. Wer hat diese Worte gesprochen? Kann mir das jemand verraten? Es ging zu der Zeit, als Israel nach den 40 Jahren in der Wildnis gewandert ist und jetzt an Seir und Moab und Edom vorbei mussten auf der rechten Seite des Toten Meeres, um beim Jordan dann nach Kanaan einzufallen. Aber wer hat diese Worte gesprochen? Wisst ihr das? Nee, keiner? Es war ein Prophet, der in Syrien wohnte, mit dem Namen Bileam. Und Bileam glaubte an Jahwe und hat im Namen Jahwe prophezeit. Und der König von Moab hatte Angst vor den Israeliten und hat diesen Bileam für viel Geld angeheuert, damit er kommt und von den Anhöhen Moabs die Nation Israel verflucht. Aber anstatt das zu tun, hat er sie gesegnet. Nicht nur einmal, zweimal, dreimal, viermal. Und eines von diesen Segen inkludierte diesen Ausspruch, der besagt, dass dieser König die Nationen Edom und Moab und Seir besiegen würde. Also die ganzen Feinde Israels würde dieser kommende König besiegen. Es ist auch der Grund, warum die Juden glaubten, dass ihr Messias ein Streiter wäre, ein Recke, wie sagt man auf Deutsch? Komm, hilf mir aus. Kriegsführer. Ja? Warum er die Römer vernichten würde. Tja, und Balak, der König von Moab, ließ den Bileam dann ziehen, wieder nach Syrien, ganz verzweifelt. Vielleicht können wir zur nächsten. Das ist jetzt der Bileam, der Balak sitzt daneben. Bileam unten im Tal ist das Volk Israel und er segnet. Ähm, Eben über diese Prophetie aus dem Alten Testament wussten die Sterndeuter Bescheid in Persien. Wie gesagt, wir wissen nicht, was sie gesehen haben, aber sie machten die Verbindung mit diesem Vers und sagten sich, der Messias ist jetzt geboren, wir haben seinen Stern gesehen. Also wir sehen irgendetwas und wir deuten das als diesen Vers betreffend. Und dann haben sie eine lange Reise gemacht. 1500 Kilometer, mindestens 2 Monate, manche sagen bis zu 2 Jahren sind sie dann, das ist wahrscheinlich nicht wahrscheinlich, aber 2 bis 4 Monate sind sie dann über die Wüste beziehungsweise nach Israel gewandert. Das sind, wie gesagt, von Babylon 1500 Kilometer, von Persien dann nochmal 700 Kilometer dazu. Also es war eine nicht ungefährliche Strecke, denn da waren auch sehr viele Räuber auf dem Weg. Also mussten sie eine Karawane haben, sie müssten bewaffnete Männer anheuern, um die Räuber abzuschrecken. Und es war dementsprechend ein sehr teures Unternehmen. Also sie mussten viel zahlen, damit sie Proviant und Zelte und was weiß ich alles, Kamele, um bis nach Jerusalem zu kommen. In Jerusalem angekommen, fragten sie die Einwohner in der Stadt, und das wäre jetzt das nächste, bitte. Als sie dann ankamen in Jerusalem, fragten sie die Einwohner von der Stadt, ja, wo ist jetzt der Messias? Und die ganze Stadt, da haben sie ziemlich viel, die hat sich furchtbar aufgeregt, denn wer war auf dem Thron zu der Zeit? Herodes der Große, ein Machtmensch, ein Tyrann, jemand, der alle Nebenbuhler ausrotten hat lassen, inklusive 3 seiner Söhne, eine seiner Frau, ein Onkel und so weiter und so fort. Er hat viele Leute umbringen lassen, die er gemeint hat, dass sie seinen Thron irgendwie angreifen konnten oder seine Regierung. Und da gab es diese Aufregung in der Stadt. Übrigens, Herodes war paranoid. Er meinte immer, dass jemand hinter ihm her war. Sein eigener Vater wurde ermordet. Und vielleicht hat er deswegen diese Paranoia gehabt, sagt man das so? Ja? Paranoia. Eine Leibgarde von 2000 Soldaten hatte er, eine private Leibgarde. Und er war von der Bevölkerung verhasst, weil er war kein Jude, er war Idumäer, das heißt, er war Araber, arabischer Herkunft. Sein Vater wie auch seine Mutter. Seine Mutter kam aus Edom, sein Vater war, wie gesagt, Idumäer und er war von der Bevölkerung verhasst. Die Magi sind auf dem Weg und jetzt lesen wir dann weiter. Gehen wir mal weiter. Ihr könnt ja mitlesen. Als König Herodes das hörte, also es wurde ihm erzählt, dass jemand in der Stadt nach dem neuen König fragte, ließ er die hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammenkommen und erkündigte sich bei ihnen, wo der Christus, der Messias, geboren werden solle. Sie antworteten ihm in Bethlehem in Judäa, denn so steht es geschrieben bei den Propheten. Und dann zitieren sie aus dem Alten Testament. Mika 5,1. Ja. Sie zitieren aber nicht das Ganze. Sie lassen das Ende aus. Und wie ihr seht, das habe ich auf Gelb jetzt draufgeschrieben, der Ursprung, der jetzt geboren wird in Bethlehem, ist oder liegen in ferner Vorzeit von Ewigkeit her. Das erinnert mich, Sepp, wo du aus dem Johannesevangelium ganz am Anfang gelesen hast, genau das trifft auf Jesus zu. Herod wusste nun, wo der Messias geboren werden sollte, also ließ er die Weisen heimlich zu sich einladen und berichtete ihnen, wo, und wir können vielleicht zur nächsten Folie bitte, berichtete ihnen, wo jetzt der Messias geboren werden sollte, dass sie dorthin gehen sollen, ihn finden sollen und dann zurückkommen und ihm sagen, wo der Mensch ist, damit er ihn töten kann. Das hat er ihnen natürlich nicht gesagt, dass er den Säugling umbringen will. Aber Jesus ist zu der Zeit nicht mehr in der Krippe, sondern in einem Haus mit der Maria. Also sind es schon Monate nach seiner Geburt, wenn ihr diese Krippen seht, und ihr habt eine Krippe und ihr habt die drei Heiligen, Könige da, gehören nicht hin, tut es weg. Ja. Die kommen viel später zum Haus. Ja. Also sie gehören überhaupt nicht dahin, die Schäfer schon, die Schafe auch, aber die Könige eben nicht. Weg damit. Nein, nur ein Schmarrn. Ja. Naja, also der Stern ist den Weisen schon mindestens 2 bis 4 Monate vorher erschienen. Das Kind ist mindestens 2 bis 4 Monate alt. Und dann machen sich die Magi auf den Weg. Und vielleicht können wir dann zur nächsten, Verse 7 bis 13. Also der Stern geht wieder vor ihnen her, bleibt über das Haus stehen. Sie gehen rein, sie huldigen den neugeborenen König der Juden und bringen ihm Geschenke. Die Geschenke sind 3. Bitte? Gold, Weihrauch und Myrrhe. Myrrhe? Myrrhe. Okay, was ist das überhaupt? Gehen wir zur nächsten Folie. Was sind die drei Dinger? Okay, Myrrhe und Weihrauch sind nichts mehr als wie Harz von gewissen Bäumen. Von dem Myrrhebaum oder von einem anderen Baum. Und das ist getrocknetes Harz und das war sehr, sehr teuer, weil es wurde benutzt als Parfüm und war sehr begehrt und dementsprechend teuer. Es war nicht billig. Und Gold natürlich war schon immer das begehrteste Metall, weil es so schön ausschaut und nicht rostet. Diese Geschenke waren wohl die teuersten Dinge, die Weisen aus dem Osten sich denken konnten, dass sie einem King, einem König schenken sollen und wollten. Es hat ihnen viel gekostet. Wie gesagt, sie waren keine Könige, sie waren nicht reich, aber sie hatten diese ganzen Kosten auf sich geladen, um herzukommen. Und dann geben sie diesem Kind etwas, was er überhaupt nicht gebrauchen kann, aber für sie eigentlich das ist, was ihnen am meisten kostet. Weihrauch, Gold und Myrrhe. Ja, eigentlich hätten sie mit leeren Händen kommen können, oder? Oder? Sie hätten keine Geschenke mitnehmen müssen. Aber sie wollten. In einem Traum wurden sie dann gewarnt, nicht nach Herodes zurückzukehren. Also umgingen sie Jerusalem und gingen die 2 bis 4 Monate wieder nach Hause. Und soweit die Geschichte von den Weisen aus dem Osten, nachdem sie weg waren. Josef hatte einen Traum, Herodes wird versuchen, Jesus zu töten. Sie fliehen nach Ägypten. Die Geschichte kennt ihr wahrscheinlich. Herodes lässt die Kinder in und um Bethlehem, die jungen Burschen, 2 Jahre und jünger, abmurksen, eben weil er ein netter Mensch ist, ein sehr, sehr schlimmer Mensch. Aber nicht jeder würde sagen, dass wenn wir nach Gott suchen oder nach Jesus suchen, das eine gute Sache ist. Es gibt viele, die sagen, Religion oder Glaube an Gott oder Glaube an Jesus ist im Grunde genommen schlecht. Ich habe hier ein Zitat von Karl Marx. Karl Marx hat die Worte gesagt, Religion ist das Opium des Volkes. Was wollte er damit sagen? Kann mir einer das erklären? Was wollte Marx damit sagen, dass Religion das Opium des Volkes ist? Was bedeutet das? Die Leute haben die Wahrheit verloren? Wenn sie gläubig sind, sind sie verblendet vielleicht oder eingeschläfert, ja. Sie bilden sich was ein, genau. Marx hat geglaubt, wie viele von während dieser Zeit, er war ja nicht der Einzige, Marx hat geglaubt, dass Religion dazu war, das Volk zu unterdrücken, ihnen ein ewiges Leben zu versprechen, damit sie in diesem Leben nicht ihr wahres Glück finden können. Also die Reichen benutzen Religion als eine Methode, eine Art, die Leute zu unterdrücken, damit sie nicht rebellieren und aufstehen. Rebellieren. Genau. besonders in der französischen Aufklärung wurde Religion als was sehr Negatives, als Lügen der Priester genannt. Ich zitiere mal ein paar. Dem Menschengeschlecht ein schädliches Hirngespinst. Betrug um der Herrschaft willen, das war Voltaire. Verderblich wie das Gift. Rousseau nannte Religion schon ein Opium für die Seele. Heinrich Heine wiederholte das. Engels nannte die Religion Rauschgift. Und im Gegensatz wird der Atheismus als notwendig für das menschliche Wohlergehen wie auch die Verhinderung der Glaubenskriege gelobt. Und die Ironie an dem ist, dass genau die Leute, die gegen die Religion angeprangert haben, ob das jetzt die französische Revolution oder die russische war, eine Horrorregierung aufstellten. Und wenn ihr euch überlegt, wie viele Leute unter dem Kommunismus heute noch leiden, schaut euch Nordkorea an zum Beispiel, keine Freiheit haben und von den Herrschern unterdrückt werden, dann ist das Ganze eigentlich ironisch. Habt ihr schon von den neuen Atheisten gehört? Die sind gar nicht mal so neu. 2001, nach dem September 11th, 2009, können wir vielleicht zur nächsten bitte? Die neuen Atheisten, darunter Dennett und Hitchens und Dawkins und Harris, right? Seit 2001 schreiben die Bücher, die besagen, dass Religion eigentlich was ganz Schlimmes ist. Ja, gut, zu der Zeit, angefangen hat es mit the World Trade Center, the bombing of the World Trade Center. Wie sagt man das auf Deutsch? Komm. Bitte den Anschlag auf, genau in New York und dann auch auf das Pentagon. Angefangen haben diese Bücher zu der Zeit, dass Religion was sehr Schädliches ist, und diese neuen Atheisten sind sehr, sehr aggressiv in dem, was sie sagen. Zum Beispiel, sie sagen, wenn du deinem Kind etwas über Religion beibringst, dann ist das Kindesmissbrauch, zum Beispiel. Also sie sind fast religiös und fundamentalistisch in ihrer Auffassung. Es gibt natürlich auch in Österreich, wie auch in Deutschland und andere westlichen Ländern, viele Organisationen, die atheistisch sind. Ich habe hier ein paar aufgeschrieben, also auf der nächsten Folie, könnt ihr mal durchlesen. Es gibt genügend Atheisten in Österreich oder sonst wo in Europa, die gegen den Glauben an Gott sind. Also es ist nicht weise, Gott zu suchen. Man ist nicht weise, nach Jesus zu suchen. Man ist dumm. Man ist ignorant. Man ist abergläubisch und so weiter und so fort. Und dennoch lesen wir in der Bibel, dass wir nach Gott suchen sollen. Und ich habe ein paar Verse, die könnt ihr mal kurz anschauen. Suchet den Herrn. Wenn ihr Gott mit eurem ganzen Herzen sucht, sagt die Bibel, werdet ihr ihn auch finden. Wenn ihr nahe an Gott euch hinzubewegt, dann bewegt sich Gott auch nahe an euch. Wir können Gott finden, anscheinend, wenn wir suchen. Und vielleicht ist es gar nicht mal so schlimm, wie die Atheisten meinen. Kennt ihr die Pascalsche Wette? Wer kennt die? Ja, Christian, sonst irgendwer. Gehen wir mal zur nächsten Folie. Also Pascal, Blaise Pascal, hat eine Wette gemacht. Er hat den Leuten, die Atheisten waren, gesagt, sie sollten eigentlich überlegen, dass sie vielleicht doch an Gott glauben, weil sie können nur gewinnen und nichts verlieren. Stimmt zwar nicht ganz, aber, und das habe ich dann auch in den Kommentaren, aber ihr könnt ja lesen, wie das Argument geht. Wenn Gott existiert und ihr glaubt an Gott, hurra. Wenn er nicht existiert, ihr habt nichts verloren. Wenn er nicht existiert, habt ihr nichts verloren. Wenn ihr aber nicht glaubt und Gott existiert, dann geht es euch schlecht. Also vielleicht solltet ihr diese Wette eingehen. dass es vielleicht doch Gott geben könnte. Und wenn ja, dann glaubt an ihn, sucht ihn auf. Wenn Jesus der Gottessohn ist, geht ihm nach. Natürlich, wir verlieren schon etwas, wenn wir glauben, oder? Pascal war ja nicht total richtig in dem Sinn. Der Apostel Paulus hat gesagt, sein Glaube hat ihm wahnsinnig viel gekostet. Und das wäre dann die nächste Folie. Paulus schreibt im Korintherbrief, wenn es keine Auferstehung gibt, dann sind wir eigentlich von allen Menschen die am elendsten, eben weil er so viel für seinen Glauben hat leiden müssen. Er wurde dann ja auch in Rom geköpft, wahrscheinlich so um die 60 Jahre alt. Und er erzählt von den ganzen Dingen, die er durchgegangen ist. Wir natürlich kennen das nicht. Vielleicht können wir zur nächsten Folie gehen. Da wird er geköpft. Den Kopf habe ich ausgeblendet. Der lag daneben. Auf alle Fälle, der wurde in Rom geköpft. Und zur nächsten Folie bitte. Genau. Jesus hat auch gesagt, es wird uns etwas kosten, wenn wir ihm nachfolgen. Er hat seinen Jüngern das gesagt. Inwiefern diese Aussagen für uns heute als Christen noch reell sind. Auf alle Fälle hat er seinen Jüngern gesagt, wenn ihr mir nachfolgt, wenn ihr meine Jünger sein werdet und mir nachkommt, dann wird euch das was kosten. Alles, eure Familien, alles muss weniger wichtig sein als ich. Kennt ihr diese Verse schon, oder? Ja. Wenn jemand zu mir kommt, muss er Vater, Mutter, Frau, Kinder und Geschwister sogar sein eigenes Leben geringer achten als mich. Boah. Ich glaube nicht. Ich glaube, er meint nur, dass Gott, wenn wir an Gott glauben, dass das Wichtigste in unserem Leben sein sollte. Ja. Meine persönliche Ansicht ist, dass die Suche nach Gott beziehungsweise das Finden von Gott uns viel mehr bringt im Leben, als wir ansonsten in dieser Welt erwerben oder erleben können. Denn Gott erfahren, seine Liebe spüren, innere Heilung erfahren, Sinngebung bekommen für die eigene Existenz, sind mir auf alle Fälle viel wichtiger als Reichtum und Selbstverwirklichung oder dass ich mir jeden Genuss gönnen kann. Und es ist mir auch bewusst, dass ich in meiner Suche nach Jesus nicht meine Intelligenz oder mein Intellekt abstellen muss. Dass ich unwissenschaftliches Denken annehmen muss oder nichts hinterfragen darf. Obwohl, unser Geist ist auch begrenzt, wie der Apostel Paulus schreibt im 1. Korinther. Ihr könnt mal kurz drauf schauen.